Deutlicher als erwartet das Resultat der eidgenössischen Abstimmungsvorlagen und noch eine linksgrünere Regierung in der Stadt Zürich. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Am 8. März hat die Schweizer Stimmbevölkerung an der Urne über vier Vorlagen entschieden. Zwei davon, die Individualbesteuerung und der Gegenvorschlag zu der Bargeldinitiative, sind angenommen worden. Dagegen ein deutliches Nein gegeben hat es für die SRG und Klimafonds-Initiativen. Und in Zürich hat die links-grüne Allianz fast alles richtig gemacht und stellt neu 8 von den 9 Stadtratssitzmitgliedern. Und behaltet vorerst auch eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Zeit für eine erste Einschätzung und Analyse und einen Ausblick über die Auswirkungen dieser Resultate. Ich freue mich auf meinen Gast. Herzlich willkommen, Sarah Bütikofer, Politikwissenschaftlerin beim Forschungsinstitut Sotomo und Herausgeberin der Online-Plattform De Facto. Grüezi, Frau Bütikofer.
Grüezi, Steinmann.
Fangen wir mit den Abstimmungen an. Die vier Vorlagen haben überdurchschnittlich mobilisiert. Die Stimmbeteiligung liegt zwischen 55 und 56%. Da ist massiv mobilisiert worden.
Ja, das kann man schon so sagen. Durchaus. Also, es war sicher ein Abstimmungssonntag, der wirklich eine hohe Teilnahme hätte generieren konnte, weil halt so unterschiedliche Vorlagen sind zur Abstimmung gestanden, die zum Teil auch ein bisschen in anderen Segmenten und bei anderen Wählerinnen und Wählern eben mobilisiert haben.
Wie wichtig ist, also das haben wir auch schon gehabt, so Abstimmungssonntage, wo es um ganz eine breite Palette von Bereichen gegangen ist. Und selten ist so eine Stimmbeteiligung. Also was haben wir, wo schliessen Sie das zurück? Emotional, also vor allem halt jetzt sagen wir mal bei der SRG-Initiative. Oder wo sehen Sie, orten Sie Gründe, dass jetzt da auf einmal die Leute, vor allem in letzter Sekunde, so wie das jetzt ausgesehen hat, entschieden haben, mal, ich stimme noch.
Gerade bei der Halbierungsinitiative, bei der SRG-Vorlage, dort sind dann wirklich plötzlich sehr viele verschiedene Akteure quasi aufgetaucht, die sich eben auch in den Abstimmungskampf eingebracht haben, oder? Zum Beispiel Sportverbände, zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also Leute, die sonst eigentlich bei normalen, sage ich jetzt mal, Abstimmungen nicht unbedingt an vorderster Front mit debattieren. Und nachher hat sich halt auch immer mehr herausgestellt, dass natürlich die Randregionen und auch die lateinische Schweiz wirklich überproportional betroffen wären, würde jetzt eben die Halbierungsinitiative durchkommen, was natürlich dann dazu geführt hat, dass gerade in diesen Landesteilen auch stark mobilisiert worden ist und eben auch grosse Mehrheiten dann dazu beigetragen haben, dass die Vorlage ist abgelehnt worden.
Auf was ordnet sie, dass man jetzt auch im Vergleich zu den Umfragen, wo natürlich vielleicht auch ein Grund dafür gewesen sind, weil es auch geheissen hat, Achtung, könnte dann knapp werden, auch bei der Individualbesteuerung. Das haben wir auch sonst schon gehabt. Und doch hat es jetzt da, hat man Vermögen im letzten Moment nochmal zu mobilisieren.
Was sicher auch noch ein wichtiger Grund ist, oder, dass ja eigentlich die Vorlage am Anfang, also jetzt bei der SRG-Halbierungsinitiative, eigentlich so ein bisschen mit einem Finanzargument ist aufgebracht worden, oder? Die Initianten, die ja zum Teil von der SVP waren, aber von den Jungliberalen auch und von Gewerbeverbänden, haben gesagt, ja, wir wollen einfach die Unternehmungen entlasten, wir wollen die Gebühren senken, das soll quasi ein Beitrag sein als Familienbudget, als Haushaltsbudget. Und am Anfang hat man ein bisschen über das Thema diskutiert. Aber je länger jetzt der Abstimmungskampf gedauert hat und gerade auch in den letzten paar Monaten, würde ich sagen, vor allem in den letzten paar Wochen, einfach in diesem Jahr quasi, hat man ja eigentlich über das rein finanzielle Argument immer weniger angefangen zu diskutieren. Und es ist immer mehr ums Grundsätzliche gegangen. Oder es ist wirklich darum gegangen, was ist der Auftrag vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der Schweiz? Warum ist es wichtig, dass man in den Randregionen eben das Angebot hat? Können wir uns das, oder warum sollen wir uns das leisten? In vier Landessprachen. Warum ist es wichtig, dass jetzt eben die SRG besteht und auch kann, sagen wir, internationale Sportwettkämpfe etc. übertragen, und haben sehr viele Argumente sind auftaucht, die eigentlich immer weiter weggegangen sind von dieser reinen finanziellen Diskussion, und am Schluss ist das eigentlich gar nicht mehr so ein Thema gewesen. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, dass im Bundesamt oder vom zuständigen Bundesrat, vom Albert Rösti, ja schon Verordnungen auf dem Weg sind, die eben die Gebühren senken, oder? Also von diesen 365, die noch gegolten haben, damals, wo die Initiative ist vorbereitet wurde, sind wir ja jetzt schon bei einer Reduktion bei 330, und es ist ja eigentlich auch beschlossene Sache, dass die Gebühren nochmal sinken auf 300 Franken. Man kommt eigentlich der finanziellen Entlastung schon ein bisschen näher, oder?
Also, wie fest hat jetzt, ich sage jetzt mal, das Reingrätschen oder das Vorpreschen vom Bundesrat mit der Verordnung, dass wir noch mal ein bisschen oben runtergehen und auch gerade bei den Unternehmen noch mal entgegenkommt? Mm. Also, wie viel hat jetzt das Einfluss gehabt, schlussendlich aufs Resultat?
Ja, aufs Resultat ist schwierig zu sagen, oder? Aber es hat halt einfach wie ein bisschen den Boden weggenommen von dieser reinen finanziellen Diskussion, dass immer mehr Platz ist geblieben, für eine Grundsatzdebatte zu führen über eben den Sinn von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, wo, wie gesagt, einfach dann aus verschiedenen Ecken auch Leute haben angefangen, sich einzubringen. Und was man natürlich auch sieht in den Umfragen, oder, ist eigentlich nur die Wählerschaft von der SVP, die von Anfang an wirklich ganz klar für die Initiative war, ist es bis zum Schluss geblieben. Und bei allen anderen Parteiwählerschaften ist halt die Unterstützung, die man am Anfang noch gesehen hat, wirklich viel, viel kleiner geworden, praktisch zusammengebrochen auf der linken Seite, im politischen Zentrum stark reduziert. Und auch bei der FDP, die in den ersten Umfragen noch ein bisschen so gute Mehrheiten noch eher dafür waren, die sind halt auch ins Nein-Lager dann übergegangen. Und gleichzeitig eben, wie gesagt, in der Randregion, in der latinischen Schweiz, fast keine Unterstützung. Und dann hat das halt zu dem recht deutlichen Resultat geführt.
Es ist ja noch interessant, dass man eigentlich die wirkliche Service-Public-Debatte, die hat man ja eigentlich noch nicht geführt, weil die kommt dann im Zusammenhang mit der neuen Konzession für die SRG. Aber es ist natürlich schon das Drohgebärde gewesen, also quasi eben die Randregionen, es gibt eine Zentralisierung, vielleicht nicht mehr alle die Mehrsprachigkeit. Also da haben die Wählerinnen und Wähler, wenn man das jetzt ein bisschen salopp kann sagen, sind denen schon ein bisschen auf der linken Kloche, weil der Service-Public Auftrag oder die Diskussion, die hat nicht stattgefunden, weder im Parlament noch jetzt im Abstimmungskampf.
Ja, aus der Zürcher Perspektive ist das halt immer ein bisschen eine andere Diskussion, als wenn man jetzt die Diskussion führt im Kanton Graubünden oder auch in der Westschweiz oder in diesen Regionen, in der Zentralschweiz oder so, einfach überall dort, wo es halt gar keine private Fernsehanstalten gibt. Und die Erfahrung, die halt wirklich jetzt auch wissenschaftlich beleidigt ist, oder, ist halt nicht die, dass wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk in einem Staat stark reduziert wird, dass dann ganz viele private Anbieter vom gleichen Land einspringen und dort ein vielfältiges Medienprogramm können stemmen, sondern in der Regel ist das auch eine Konzentration von Anbietern aus meistens ausländisch.
Oder aus der Stadt.
Ja, also ausländische Anbieter und halt auch sehr viel von ja, internationale Anbieter, Tech-Giganten, die halt dann mit der Lokalpolitik oder mit den Regionen gar keine Verankerung mehr haben, sondern über ganz andere Kanäle dann eben die Leute bedienen und nicht unbedingt mit hochstehenden Informationen, sondern einfach auch mit einem Programm, oder?
Also das heisst auch, dass der Schaden, der vielleicht für unsere Demokratie könnte entstehen, für unsere direkte Demokratie, der hat schon gezogen. Oder das Argument hat mögen überzeugen, dass wir dann jetzt auch von einer knappen Geschichte zu einem klaren Resultat gekommen ist. Also sehr deutlich als klares Resultat.
Ja, also da bin ich eigentlich schon der Meinung, dass die Debatte, die halt wirklich einfach geführt worden ist, jetzt vielleicht nicht weniger auf den Inhalt bezogen von der SRG, sondern einfach auf die Stärke, auf dem Angebot im ganzen Land, dass das eben sehr viele Leute dann doch, also eben, es hat sich nicht unbedingt vom Nein zum Ja bewogen, sondern es war eher so gewesen, dass überhaupt dann die Leute an die Urne sind, gucken, abstimmen und gegen diese Vorlage ablehnen. Oder? Also, man hat jetzt auch gesehen, dass im Verlauf des Abstimmungskampfes auch immer mehr überhaupt über die Vorlage geredet wurde. Oder? Also, das ist auch so ein Zeichen davon, dass es einfach auch die Leute hat angefangen zu interessieren. Und natürlich ist die Debatte, die dann eben Gegner geführt haben, eine sehr gross geführte Debatte gewesen. Und auch in den Auswertungen sieht man jetzt, dass eigentlich schon die Mehrheit der Beiträge über die Vorlage sind ablehnend gewesen. Und das ist doch so eine Wechselwirkung, dass dann vor allem die Leute auch an die Urne gehen, die eben dann Nein sagen. Und so ist auch das Resultat. Oder?
Wie schätzen Sie ein? Also, es ist, man kann es gut oder schlecht finden, aber eigentlich kaum ist das Resultat draussen gewesen, hat es auf beiden Seiten sind schon wieder Forderungen gekommen. Also beim Gewerbeverband hat es geheissen, da ist es darum der finanzielle Teil gegeben. Wir müssen jetzt schauen und das ganze Gewerbe entlasten und nicht nur den Teil, den Albert Rösti mit seiner Vorlage vorgesehen. Und auf der anderen Seite ist es gekommen, ja, also ist so ein klares Zeichen, dass die Verordnung auf die 300 Franken, die müssen wir jetzt wieder angreifen, weil die Bevölkerung will das nicht. Also eigentlich in dem Moment, wo es noch nicht einmal feststeht, beides schlechte Verlierer.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen, oder, dass wirklich das Resultat schon nicht mal richtig auszählt war. Hat man schon wieder Forderungen gestellt. Es ist natürlich schon korrekt, dass die Bevölkerung nicht über eine Verordnung hat können abstimmen, oder? Das ist ja das Wesen an der Verordnung. Die wird einfach im Departement bestimmen und gilt dann, wenn sie in Kraft tritt. Und die Bevölkerung hat jetzt tatsächlich Nein gesagt zu einer Halbierungsinitiative. Was genau die Bevölkerung würde sagen,
zu der Interpretation davon,
weiss man nicht, oder?
Aber das hat mitgespielt, sagen sie, oder? Weil man ja immer hat können sagen, ja, es gibt es ja schon halt, ein Sparprogramm.
Es hat einfach ein bisschen den Wind aus der Segel genommen von dem Argument, dass man jetzt das macht zum Sparen. Oder? Das ist halt wie so ein bisschen zusammengebrochen, weil wir ja schon gewusst haben, dass es jetzt
weniger Obwohl wir über das eigentlich gar nicht abgestimmt haben. Oder?
Und über das hat man ja nicht abgestimmt. Mhm. Und andererseits, eben, dass der Druck auf die öffentlich-rechtlichen Anstalten zunimmt, oder, ist ja weltweit eine Entwicklung, die man kann beobachten kann. Und es wäre jetzt seltsam, wenn in der Schweiz quasi die Diskussion jetzt einfach allemal abgeschlossen wäre. Weil es ist ja jetzt auch nicht die erste Abstimmung gewesen, oder? Es hat schon eine No-Beilage-Vorlage gegeben. Also das gewisse politische Kreise eben sich stören an der staatlichen Rundfunkinstitution in der Schweiz. Das ist ja längstens bekannt. Und es war jetzt einfach eine weitere Etappe in dieser Diskussion. Ich gehe nicht davon aus, dass es die letzte Abstimmung war.
Ja, allerspätestens dann, wenn es um die Konzession geht, wird sicher das Parlament vor allem auch noch wieder.
Und auch mit Medienförderung ist ja auch schon abgelehnt worden im Parlament. Auf der anderen Seite oder, wird das auch wieder aufgebracht. Also wir werden schon noch öfters müssen die Debatte führen und auch über entsprechende Vorlagen abstimmen.
Also gut, es wird keine Ruhe geben. Nach der Aufforderung lassen jetzt die SRG endlich in Ruhe. Wie ist das? Sie sagen jetzt ein Etappenziel, aber nur noch
ja, also nicht das Ende von der Diskussion. Nicht an, dass das jetzt einfach alle mal abgeschlossen wird.
Die andere Vorlage, die auch am Anfang geheißen hat, das wird ganz, ganz knapp, wo jetzt aber die Stimmbevölkerung ja gesagt hat, ist die Individualbesteuerung. Und das entgegen der grossen Macht, die man kann sagen, von den Kantonen, die gesagt haben, nein, von der SVP, die gesagt haben, nein, das ist gleich durchgekommen.
Ja, also dort war es vielleicht ein bisschen anders, oder? Die ersten Umfragen sind eigentlich von einer extrem hohen Zustimmung ausgegangen. Und im Verlauf der Debatte hat sich dann dort gezeigt, dass es doch auch Argumente gibt, wo sie wahrscheinlich eben auch einen Teil der Wählerinnen und Wähler davon überzogen haben, eigentlich gegen die neue Regelung zu sein. Oder im Parlament war es ja auch eine sehr knappe Sache gewesen. Also es ist wirklich, nur ein Stimmunterschied oder so im Nationalrat, wirklich sehr knapp. Und dann hat man auch schon annehmen, dass halt dann das nicht unbedingt ein Spaziergang sein wird, um jetzt hier die Referendumsabstimmung zu gewinnen. Dort, wenn man das Resultat ein bisschen anschaut, im Detail, das, was man heute schon sehen kann, dann sieht man wirklich einen recht starken Stadt-Land-Gegensatz so auf der Gemeindeebene.
Über die ganze Schweiz?
Über die ganze Schweiz. Und auch einen rechten Röstigraben. Und das zeigt sich natürlich schon ein bisschen. Oder? Die Vorlage ist ja dann letztendlich gedreht worden von so einer Allianz von liberalen Kräften, von progressiven Kräften, aber auch von Linken. Und es sind vor allem Frauen, die sich so ein bisschen parteiübergreifend zusammengetan haben und eben das, man kann auch sagen, wirklich frauenpolitische Anliegen vorangebracht haben. Und das Abstimmungsresultat tut das jetzt schon ein bisschen widerspiegeln. Also in der Westschweiz, wo ja der Anteil der linken Parteien deutlich höher ist wie in den meisten Regionen der Deutschschweiz, also zumindest in den meisten ländlichen Regionen der Deutschschweiz, dort ist das Abstimmungsresultat sehr deutlich. Und auch in den urbanen Zentren, auch in der Deutschschweiz, haben wir sehr hohe Zustimmungsraten. Also 2/3 oder zum Teil über 70%. Und das ist natürlich schon ein bisschen dort, wo halt mehr Leute leben, die eben nicht mehr in einem traditionellen Familienmodell sind. Oder? Und viele Wählerinnen und Wähler haben wohl diese Vorlage angeschaut und dann wirklich auf den einzelnen eigenen Fall abgebrochen, oder? Und sind dann zum Schluss gekommen, dass sie entweder würden profitieren oder dass sich nichts ändert. Und diese Personen haben dann in der Regel wohl ein Ja eingelegt und haben dann die sind für die Individualbesteuerung, oder?
Also das Argument, wo ja dann auch ein bisschen Zuspruch bekommen hat und immer vermehrt wieder gekommen ist, dass man Ungleichheit mit einer neuen Ungleichheit tut bekämpfen, auch wenn jetzt, ich sage jetzt mal, halt weniger Leute in einem traditionellen Einverdienerhaushalt mehr leben. Aber gleich, die wären dann schlechter gestellt. Das hat am Schluss nicht so oder auf jeden Fall keine Mehrheit gegeben.
Ja, keine Mehrheit. Und es ist jetzt auch nicht, man kann es jetzt nicht im Detail nachvollziehen, oder? Aber es gibt natürlich schon mehr Leute jetzt heute, als es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall war, wo sowieso allein eine Steuererklärung ausfüllen, auch wenn sie in einer Beziehung sind, vielleicht sogar wenn sie älter sind. Oder? Es gibt viel mehr ältere Paare, die nicht geheiratet sind. Es gibt auch Leute, die halt, ja, nach einer Scheidung sind sie auch wieder Single und dann ihre eigene Steuererklärung ausfüllen, auch verwitwete Leute. Und die Leute heiraten ja viel später. Oder? Also man ist meistens einfach schon ein viel längerer Teil des Lebens sowieso allein verdient. Und dann muss man ja eine Steuererklärung ausfüllen, egal welches Geschlecht das man hat. Für viele Leute ist es halt auch gar nicht so etwas Spezielles, dass sie jetzt müssten eine eigene Steuererklärung ausfüllen. Und dann kann es natürlich auch sein, dass die Personen auch gar nicht gross überlegt haben, ob das für sie jetzt auf der finanziellen Seite so viel ausmacht, sondern sie haben es einfach normal gefunden. Oder?
Ist es auch ein bisschen so, das haben ja vor allem die Gegner auch immer wieder ein bisschen ins Feld geführt, auch die Mitte mit ihrer Initiative, auf die kommen wir noch, wo es geheissen hat, ja, also eigentlich verkauft man das den Leuten einfach als Abschaffung von der Heiratsstrafe, was eine sehr gute Zustimmung hat, also breit abgestützt. Mhm. Aber dahinter versteckt sich eigentlich eine Steuervorlage, die wieder Ungerechtigkeit
schafft. Ja, ich denke, das Problem von der Steuervorlage, es gibt immer Leute, die halt nach einem Systemwechsel oder nach einer Reform weniger gut wegkommen wie vorher. Das ist, glaube ich, ein bisschen das Wesen von jeder Steuervorlage, weil die hat meistens Auswirkungen auf der einen und auf der anderen Seite. Bei der Individualbesteuerung kann man natürlich auch diesen Teil recht fest ausklammern, ideologisch, oder? Und rein gleichstellungspolitisch argumentieren und einfach sagen, es ist ein Systemfehler per se, wenn man halt, in der Regel sind es ja die Frauen, die weniger verdienen, einfach als Anhängsel anschaut vom Ehemann.
Und aufs Einkommen draufpackt.
Und quasi das Fraueneinkommen ist wie einfach nur so ein Zubrot für den Mann. Und natürlich kommt man dann als Mann, wenn man plötzlich eben, einfach mehrere 10'000 Franken mehr verdient im Jahr, hat man viel höhere Progression, oder? Und die Frauen zahlen ja trotzdem einen Preis für das, weil eben, es ist dann unattraktiver, zum selber ein Erwerbseinkommen haben von einer gewissen Höhe, weil man weiss, dann kann man sich die Familienferien quasi gerade nicht mehr leisten, weil man die muss quasi den Steuern abgeben. Und Frauen zahlen natürlich, wenn sie weniger verdienen, auch weniger in die Vorsorgeinstitutionen ein, dann haben sie tiefere Rente. Und in der Schweiz ist einfach das Altersarmutsrisiko für Frauen ist einfach höher als für Männer. Also das ist eine Tatsache, das kann man nicht wegdiskutieren. Und das hängt schon auch damit zusammen, dass viele Frauen eben weniger verdient haben, weniger erwerbstätig gewesen sind, weil es unter dem Strich in vielen, gerade Frauen, die heute schon ein bisschen älter sind, oder, es einfach sehr unattraktiv war, früher für sie, um überhaupt ein Einkommen zu haben. Oder? Und es sind schon Ungleichheiten im System, das ist sicher so. Es ist aber einfach immer ein bisschen für jemand anderen und je nach Perspektive ist dann die Ungleichheit ein bisschen grösser oder ein bisschen kleiner. Oder?
Also würde man dann aber nicht, also rein jetzt von der Argumentation her, wenn man mit Familien und Frauen fördern, um wieder zu arbeiten, dass es sich lohnt, ist es dann nicht viel mehr, ich sage jetzt einmal, die ganze Kita-Geschichte, Kita-Kosten, Kita-Überhaupt-Verfügbarkeit, wo da match entscheidend ist, wie der Grenzsteuersatz, wo ja, also ja, ich glaube, das ist nicht die erste Priorität.
Oder? Es hängt halt alles miteinander zusammen. Also eben, je aufwendiger und mit je mehr auch Stress verbunden natürlich eine Erwerbsarbeit ist, desto eher sagt man natürlich dann auch, nein, das tue ich mir jetzt nicht an. Oder für eben das, dass ich ein bisschen Einkommen mache und wir dann als Familie auch noch vielleicht mehr Steuern müssen zahlen. Und nebenbei ist die ganze Unsicherheit mit der Kinderbetreuung, das ist dann unter dem Strich einfach auch unattraktiv, um überhaupt erwerbstätig zu sein. Im Moment, oder? Aber meistens ist es halt dann so, dass man eben den Preis für das, was man gespart hat oder nicht hatte als Stress, den zahlt man dann eben zum Teil einfach 20, 30 Jahre später, oder?
Sie hören es konkret mit Einschätzungen und Analysen zu den eidgenössischen Abstimmungsvorlagen vom 8. März und den Wahlen in der Stadt Zürich. Bei mir jetzt Gast ist Politikwissenschaftlerin Sarah Bütikofer. Im Raum steht ja jetzt immer noch die Mitte-Initiative. Mhm. Also Mitte hat natürlich, ich kann man sehr wahrscheinlich schon sagen, auch mit Hinblick auf ihre eigene Initiative, da jetzt nicht wahnsinnig an vorderster Front für die Individualbesteuerung gestanden. Ist das jetzt eigentlich quasi die Überlegung, die die Mitte sich machen muss, ziehe ich das zurück? Oder kann man die jetzt gleich bringen, obwohl wir da jetzt Ja gesagt haben?
Ja, also die Debatte die geht natürlich auch los. Die haben auch gestern schon eingesetzt. Mhm. Oder? Ist auch noch nicht wirklich ausgezählt gewesen. Hat man schon darüber geredet, was ist jetzt mit dieser Mitte-Initiative? Muss ich sie zurückziehen? Nein, man kann sogar auch sagen, gut, die kann man zur Abstimmung bringen und es könnte sogar sein, dass sie angenommen wird, weil die Mitte-Initiative verlangt ja ganz eindeutig eine Abschaffung von der Heiratsstrafe. Es gibt doch auch jetzt politische Debatten, die sagen, ja gut, aber dann sind nachher einfach die Nicht-Verheirateten quasi die, die dann bestraft werden, wenn die Verheirateten nicht mehr bestraft werden, oder? Das System ist irgendwo durch ungerecht. Aber im Extremfall kann man sagen, auch wenn in der Verfassung nachher würde die Mitte-Initiative sein oder als Verfassungsartikel und man nebenbei ein Gesetz hat und wenn sich die quasi beissen gegenseitig, das wäre jetzt auch nicht das erste Mal, oder? Wir haben noch andere Verfassungsartikel, wo es auch irgendwann auf einer Gesetzesebene ein Gesetz gibt, das eigentlich genau etwas anderes sagt, als wir in der Verfassung geschrieben haben. Und trotzdem leben wir eher nach dem Gesetz als nach dem Verfassungsartikel. Also das wäre theoretisch auch möglich. Ist natürlich auch nicht gerade schön, aber es ist nicht ausgeschlossen.
Aber es ist nicht ausgeschlossen. Also man muss sie nicht zurückziehen, weil es nicht möglich wäre. Chancenlos war die Klimafonds-Initiative mit über 70% Nein deutlich. Die Schweizer Stimmbevölkerung will also nicht zusätzlich mehrere Milliarden für die Bekämpfung des Klimawandels investieren. Da hat nicht weit über Linksgrün aus mobilisiert werden.
Nicht einmal im ganzen linksgrünen Lager. Oder? Sonst wäre ja die Zustimmungsrate höher ausgefallen. Und auch in gewissen Gebieten der Westschweiz, wo eigentlich die linksgrünen Kräfte wirklich sehr stark sind, ist die Zustimmung jetzt auch nicht in dem Ausmaß gross gewesen, wie man es vielleicht hätte können erwarten aufgrund von der Stärken von der Parteien.
Wie viel hat mitgespielt, dass die GLP am Schluss gesagt hat, wir machen nicht mit?
Ich denke, das war nicht so entscheidend gewesen, weil die GLP hat ja gleich nicht über eine so eine grosse Basis, wo man eben kann ein Abstimmungsergebnis von einem positiven zu einem negativen Drumkehrt drehen. Oder ich bin eher zur Überzeugung gelangt, dass jetzt einfach die ganze Vorlage im jetzigen Zeitpunkt einfach wirklich nicht mehrheitsfähig war. Es gibt ja eigentlich ein Gesetz, oder? Die Schweiz hat sich verpflichtet, Netto Null bis 2050 zu erreichen. Und es gibt auch ganz viele entsprechende Projekte. Also es ist ja eigentlich vieles am Tun im Bereich des Klima- und Umweltschutz. Die zusätzliche Vorlage, jetzt, die halt wirklich ganz grosse Investitionen gefordert hätte, wäre wohl auch einfach rein finanzpolitisch sehr schwierig gewesen, dann zu realisieren. Und die Stimmberechtigten haben da wohl einfach wirklich auch eindeutig mit dem Blick auf die Bundesfinanzen etc. entschieden und natürlich dem Gesetz, das es ja schon gibt, den Vorrang gegeben und sind der Meinung, dass im Moment die Schweiz eigentlich ihre Verpflichtungen erfüllt, oder? Und auf dem richtigen Weg ist.
Obwohl die Initianten sagen, es fehlt eben, wir sind nicht auf dem richtigen Weg, haben wir mal gesagt, ja, sie haben das gesagt zu diesen Klimazielen. Jetzt sagen die einen, wir sind nicht genug weit, jetzt braucht es mehr. Da sagen wir jetzt aber, nein, mehr darf es nicht sein.
Also eben, der Klimafonds hat ja einfach mal vor allem sehr viel Geld gefordert, aber noch nicht bis in Detail alle Projekte ausgeschafft. Und man hätte wohl auch fast die Schuldenbremse dann angehen müssen.
Also hat alles gesagt, grosses, wo das Geld
kommt, eben, ein grosses Thema ist, eben, meistens sind ja genau solche Initiativen, die eben nicht ein konkretes Projekt fordern, sondern einfach so eine generelle Idee, oder? Die haben so eine Debatte anstoßen und werden dann nicht eins zu eins umgesetzt. Und jetzt beim Klimafonds ist sicher auch der Punkt, einfach die Vorlage ist ja nicht irgendwie letztes Jahr eingereicht worden, sondern das ist schon ein paar Jahre her, wo wir noch ganz generell in einem anderen Moment gewesen sind, oder? Der Zeitgeist ist jetzt ein anderer. Wenn die Schweiz jetzt möchte die Budget stark erhöhen und noch mehr anders investieren, dann bin ich der Ansicht, dann wird wohl das Volk eher im Bereich von der Verteidigung und Sicherheitspolitik bereit sein, solche außerordentliche Ansteigungen zu tätigen. Als
ist auch jetzt von der Priorität her
im Bereich des Umweltschutz, obwohl das natürlich inhaltlich sich total widerspricht. Oder? Aber wenn man die internationale Situation anschaut, der Umbruch vom Zeitalter, wo wir uns drin befinden, dann ist jetzt im Moment einfach die Thematik nicht sehr oben ausschwingend. Das hat man ja übrigens auch bei den Wahlen gesehen, die gestern auch stattgefunden hat.
Ein deutliches Ja hat es auch gegeben für den Gegenvorschlag zu der Bargeldinitiative. Also Bargeld ist ein sehr emotionales Thema bei der Schweizer Stimmbevölkerung.
Ja, ich denke, das war ja letzte Woche wieder, wo man die neue Banknote präsentiert hat. Oder? Also es ist etwas, das die Schweizerinnen und Schweizer beschäftigt. Und es ist ein Thema, das allgegenwärtig ist. Obwohl natürlich faktisch, wenn man schaut, oder es zahlen viel weniger Leute, gerade Kleinbeträge, immer weniger noch mit Bargeld. Aber trotzdem ist es halt so eine emotionale Verbundenheit.
Und es hat mit Identität
gleichen. Man fühlt sich natürlich schon irgendwie im eigenen Geld so ein bisschen nahe, oder? Wobei natürlich auch viele Schweizerinnen und Schweizer mittlerweile ja den Umgang pflegen mit diversen Währungen. Und viele Leute haben daheim auch ein Euro-Portemonnaie, oder? Und finden es ja eigentlich ganz praktisch, dass man das in ganz Europa einsetzen kann.
Und auch da möchte ich gleich noch mal drauf kommen. Wir haben es jetzt schon bei der SRG-Initiative gehört. Da stehen schon Vorstöße wieder in der Pipeline. Achtung, das reicht jetzt nicht, was wir jetzt hier abgestimmt haben. Es reicht nicht, dass es nur Bargeld gibt. Wir müssen jetzt etwas machen, dass man das Bargeld auch überall einsetzen kann. Und da sind jetzt schon die nächsten Vorstöße wieder in der Pipeline.
Ja, aber eben, die Initiative ist ja abgelehnt worden. Das ist ein Gegenvorschlag, der eben eigentlich da viel mehr Spielraum lässt. Und der Vorstoß ist einfach so, dass man jetzt wieder überall muss können dürfen, immer mit Bargeld zahlen. Das greift ja auch recht stark in die Freiheit ein von den einzelnen Unternehmungen und Unternehmer.
Dort ja, aber vor allem bei öffentlichen Sachen, oder? Zug, ja, ja, Bus.
Eben. Also dort bin ich mir dann nicht sicher, ob man da einfach so mit links würde eine Mehrheit anbringen, wenn man jetzt eben, sage ich jetzt doch, einen recht extremen Vorschlag würde zur Abstimmung bringen, wo dann die Leute auch würde wirklich dazu zwingen, ihr jetzt seit der Pandemie vor allem oder angewöhnte Verhalten wieder stark zu ändern.
Und dann halt auch die Kosten würde tragen für ein Parallelsystem, wo ja dann vielfach müsste wieder eingeführt werden.
Ja, ja, genau.
Vielleicht, bevor wir jetzt noch auf die Stadt Zürich schauen, kann man abschliessend sagen, wenn wir jetzt die vier Vorlagen anschauen, so wie die Initiativen sich so ein bisschen zeigen in der Vergangenheit, also am Anfang eigentlich noch viel Zuspruch und dann je näher es geht an die Abstimmung her, sinkt es halt. Hat sich das auch da wieder bestätigt?
Ja, das ist eigentlich die normale Entwicklung, oder? Weil eben häufig haben die Initiativen ja eben wirklich so ein übergeordnetes Ziel, oder? Sie sind nicht ein ganz konkretes Gesetzprojekt, sondern sie wollen etwas in die Verfassung schreiben, eine Idee, eine Wertvorstellung, vielleicht auch einen Wunsch, einen Traum, oder? Und häufig ist es ja auch, die Initiative so formuliert, dass sie wirklich auf viel Sympathie stößt. Sonst würde man es ja gar nicht schaffen, die 100'000 Unterschriften zusammenzubringen. Man muss ja, bevor man darüber abstimmen kann, muss man ja schon sehr viele Leute überzeugen, eine Unterschrift unter so ein Projekt zu setzen. Und wenn man dann halt langsam richtig Abstimmung kommt, dann wird halt dann im Konkreten debattiert, was denn die Folgen wären, oder? Wenn man dann den Verfassungsartikel hätte, was müssen wir denn machen, um den allenfalls umsetzen? Oder zumindest so tun, wie man ihn umsetzt. Es gibt ja diverse, die nicht umgesetzt sind, oder? Und nachher ist es klar, dann wird die Debatte geführt und dann kommen halt immer mehr auch Gegenargumente auf und einfach auch Akteure, die dann das mal plötzlich für sich anfangen durchlesen und sich überlegen, was es für ihre persönliche Situation bedeutet. Und nachher will man das auch in die öffentliche Debatte einbringen. Es gibt meistens immer mehr Gegengründe, die dann schon dazu führen, dass halt die meisten Volksinitiativen abgelehnt werden an der Urne. Aber nichtsdestotrotz, der Sinn und Zweck einer Volksinitiative ist ja auch einfach eine Debatte zu lancieren, über ein Thema zu reden. Und es gibt ja ganz viele so Vorstöße, wenn man das jetzt so ein bisschen über die längere Frist anschaut im schweizerischen politischen System, die sind vielleicht mal vor 25 oder 30 Jahren auch als Initiative gestartet. Und über eine lange Zeit hat sich dann halt wie so ein Debatte entwickelt, auch ein gesellschaftlicher Wandel. Und irgendwann war man dann bei einer Mehrheit für ein Anliegen, wo man es zum ersten Mal in Form von einer Initiative vorgebracht hat, noch hochgekommen. Also so ist abgelehnt worden.
Es ist dann gegangen, einfach sehr, sehr viel später.
Also ja, ich meine, es gibt ja viele Geschäfte in der Schweizer Politik, die lange gebraucht haben. Also das Frauenstimmrecht wäre auch so etwas. Oder eine gleichgeschlechtliche Ehe zum Beispiel. Oder eben auch Individualbesteuerung. Das ist auch mal ein Vorschlag.
Ja, ja.
Also wie gesagt, das Ziel ist ja in der Regel nicht, dass man, wenn man das erste Mal abstimmt über ein Thema, dass man da gerade einen klaren Sieger erreicht, sondern dass man auch einfach mal das Terrain so ein bisschen vorbahnt für Diskussionen, die dann eben noch folgen.
Wechseln wir in die Stadt Zürich. Wer regiert die nächsten 4 Jahre, wenn wir zuerst jetzt einmal beim Stadtrat schauen? Das sind 3 Vakanzen zu besetzen gewesen, also die Stadtpräsidentin Corinne Mauch, Hochbauvorstand André Odermatt und der Schulvorstand Philippa Leutenegger. 2-mal SP, 1-mal FDP. Und Begehrlichkeiten sind eigentlich von allen Lagen hergekommen. Mhm. Also es hat verschiedene Szenarien gegeben. Ja. Das, was jetzt rausgekommen ist, wie überraschend ist das für Sie?
Das ist nicht so überraschend gefunden, oder? Weil der, sage ich jetzt mal, freiwillige Proporz, wo irgendwie so ein bisschen spielen zwischen den verschiedenen politischen Lagern, ist ja aufgebrochen worden, indem halt die Grüne Partei die Chance gewittert hat, da einen weiteren Sitz zu gewinnen und dann halt auch entsprechend nominiert hat mit einer sehr bekannten Figur. Auf der anderen Seite hat eben die FDP, die ja ihren zweiten Sitz hat wollen verteidigen, halt nicht können darauf zurückgreifen, auf eine schon sehr breit abgestützte, langjährig bekannte Person in der Zürcher Stadtpolitik, die vielleicht auch nationale Erfahrung mitbringen etc. Also nicht, dass die FDP niemand so hat, aber sie haben niemanden nominieren. Und dann habe ich es jetzt nicht so erstaunlich gefunden, dass dieser Angriff ist quasi aufgegangen ist, auch weil natürlich das linke Lager sehr geschlossen ist, auch im Wahlkampf auftreten und sicher sehr viele Leute gegeben hat, die eigentlich sehr einen einheitlichen Wahlzettel dann auch abgegeben haben, oder?
Also auf die Blockabstimmung und quasi auf das möchte ich noch kommen, aber wenn Sie Person jetzt direkt oder mit dem Balthasar Glättli, sehr bekannt, national, Parteipräsident, Nationalrat, wenn wir jetzt mal den Wahlkampf auf der Seite nehmen, Persönlichkeiten in der Stadt Zürich, wenn man so ein bisschen zurückschaut, man kann nicht sagen, haben einen Vorteil, aber der Filippo Leutenegger ist auch als Persönlichkeit gewählt worden. Wie viel macht denn das aus am Schluss?
Also eben der Bekanntheitsgrad in Kombination mit der Persönlichkeit, in Kombination mit dem politischen Lager, das einen unterstützt, macht es aus. Oder?
Und man hat aber ja das heisst, das politische Lager allein langt eigentlich
nein,
auch nicht?
Nein, das politische Lager allein langt in der Regel nicht. Ausser eben, das linke Lager ist halt sehr gross und noch sehr geschlossen. Oder? Man hat ja jetzt auch gesehen, im Resultat, also alle neuen von Linksgrün, die jetzt gewählt worden sind, haben ja die bisherigen überholt von der GLP und der FDP. Oder? Also das ist nicht nur Bekanntheitsgrad und guter Wahlkampf, sondern das ist wirklich auch einfach ein geschlossenes Wahlverhalten von der eigenen Basis, wo eben breit ist. Es ist ja nicht nur eine Partei, oder? Es sind quasi das ganze linke Lager ist geschlossen angestanden und hat eigentlich auch einen Wahlkampf gemacht miteinander. Auf der anderen Seite bei der Bürgerlichen und der Zentrumspartei ist das überhaupt nicht so gewesen, oder? Da hat es viel mehr so Einzelmasken gegeben, Einzelfiguren, Einzelwahlkämpfer. Zum Teil eben ist ja auf dem Plakat auch nicht ersichtlich gewesen, wer soll man denn noch mitwählen? Das ist natürlich ganz eine andere Ausgangslage, als wenn man einfach so als geschlossener Block antritt.
Also geschlossener Block heisst eigentlich, es kommt plus minus nicht darauf an, wer ich wähle, ob ich einen Grünen oder einen Linken wähle, ich kriege das gleiche Paket.
Also aus Wählerinnenperspektive ist es sicher so, dass wenn man halt einfach die quasi sämtliche Kandidierenden aus dem links-grün-alternativen Lager wählt, dann ist es ziemlich einheitlich, oder, was man überkommt.
Aber der Unterschied ist nicht gross zwischen den verschiedenen Personen.
Also man sieht das ja aus, man weiss aus vielen Untersuchungen, oder, dass halt die linken Lager die sind relativ homogen. Oder? Also auch wenn es verschiedene Parteien sind, sie sind dann im Abstimmungsverhalten in der Regel recht ähnlich. Also es gibt viel mehr Varianz und Unterschiede und Differenzen innerhalb von der bürgerlichen Parteien als bei den linken Parteien.
Also das zeigt, dass der Balthasar Glättli zwar eine bekannte Persönlichkeit hat davon profitiert, aber die anderen beiden, der Tobias Langenegger und Selim Wittmer, die ja natürlich einen Leistungsausweich haben auf der politischen Bühne, aber lange nicht so bekannt sind, die sind durch das Blockauftreten einfach schön reingespült, ist jetzt also, aber einfach so gut abgeschnitten.
Was halt schon ist, oder, bei den grossen Parteien, die so dominant sind, dort ist in der Regel fast die parteiinterne Ausmachung dann relevanter. Oder? Also, weil innerhalb von der
wer schafft es aufs Ticket?
Ja, innerhalb von der Partei gibt es ja dann schon auch meistens Konkurrenz und Debatten.
Also bei der SP hat es ja ganz viel gegeben.
Ja, genau. Und also, man sieht das ja schweizweit auch immer bei den Bundesratswahlen. Oder? Das ist ja auch immer ein recht Kampf, wer wird denn von der eigenen Partei nominiert, wer hat Unterstützung. Und gerade wenn man eben so wie die SP jetzt in der Stadt Zürich halt so eine Mehrheits-, also wirklich eine starke Mehrheitspartei ist, dann ist natürlich der parteiinterne Wahlkampf und die Auseinandersetzung innerhalb der Partei ist fast entscheidender. Aber das heisst natürlich nicht, dass es dann wie einfacher ist für die einzelne Person, oder? Weil man muss sich ja dann gegen Konkurrenz durchsetzen im eigenen Lager, wo das wird dort auch mit harten Bandagen gekämpft, oder? Aber wenn man dann mal auf dem Ticket ist von so einer Grosspartei, hat man sicher einen rechten Vorteil, einfach weil die eigene Basis schon so gross ist und man dann von der geteilt wird. Oder? Aber das ist ehrlich gesagt in der Schweiz häufig so. Also, ganz viele bürgerliche Ständeräte sind ja auch schon praktisch gewählt, wenn sie in ihrem Kanton, in ihrer Partei die Nomination geschafft haben. Oder? Sie haben sich durchsetzen in ihrem Herkunftswahlkreis sozusagen, aber gegen ihre interne Konkurrenz. Aber wenn sie das mal geschafft haben, dann sagt das Volk häufig schon auch noch ja. Und die Situation ist also vergleichbar mit der Stadt Zürich.
Wenn man jetzt die bürgerliche Seite noch mal anschaut, das ist ja gestern auch sehr schnell, wo man gemerkt hat, das wird knapp mit dem zweiten FDP-Sitz, ist das ja sehr schnell als Kritikpunkt gekommen. Ja, SVP, FDP, ihr müsst euch ja nicht auf zwei, sondern ihr hättet euch müssen auf eine Kandidatur fokussieren, wenn ihr schon wollt, das schwierige Unterfangen in dieser linksgrünen Stadt angehen.
Also dort muss man vielleicht noch ein trennen zwischen jetzt einfach Stadtrat und Stadtpräsidium. Oder? Beim Stadtpräsidium ist es klar, also dort, wenn natürlich auf der bürgerlichen Seite mehrere antreten, dann zersplittert das. Und weil ja noch in der Stadt Zürich das spezielle Wahlgesetz herrscht, dass im zweiten Wahlgang sowieso nur die antreten, die schon im Stadtrat sind, hat man natürlich schon sich das müssen so überlegen, ob es möglich ist, überhaupt zuerst mal jemanden in den Stadtrat zu bringen oder von Anfang an jemanden nominieren für das Präsidium, wo die Wahrscheinlichkeit, dass man den Stadtrat schafft, gross ist. Oder? Mhm. Beim Stadtrat finde ich gut.
Aber also, das ist ja jetzt eigentlich nichts Neues. Also, ist das jetzt, also so wie Sie jetzt das sagen, ist das ja fast ein bisschen dumm, wie Sie sich angestellt haben. Wenn Sie mit der Kandidatur also, aufs Stadtpräsidium gehen, ohne sicher zu sein, also mit zwei Leuten, die nicht einmal sicher sind, dass also sie es überhaupt schaffen.
Also es ist sicher außergewöhnlich. Normalerweise kandidiert ja auch jemand für das Stadtpräsidium, das schon Erfahrung mitbringt aus dem Gremium, oder? Und das war ja bei den letzten Wahlkämpfen so gewesen. Also Corinne Mauch ist ja dann zum Beispiel einmal gegen den Filippo Lüttenegger angetreten. Der Filippo Lüttenegger hat klar verloren, aber er war immerhin schon Stadtrat gewesen, bevor er sich zum Stadtpräsident wählen lassen, oder?
Und jetzt haben wir ja gerade drei gehabt. Bürgerlich, also GLP, FDP, SVP, all drei sind noch nicht einmal im Stadtrat gewesen. Wo Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin werden?
Könnte auch so interpretiert werden, dass man in allen Parteien zentral das Gefühl hat, man hat sowieso von Anfang an keine Chance. Und man nutzt jetzt einfach die Bühne, wo man natürlich überkommt, oder? Wenn man für ein Stadtpräsidium kandidiert, um jemanden so zu portieren. Und Politik geht ja weiter. Es gibt ja dann Wiederwahlen in vier Jahren. Und bei der einen oder anderen Person, die jetzt antreten ist für den Stadtrat, man hat mir ja nicht von Anfang an ausschliessen, dass es chancenlos ist, oder? Also gerade die FDP hat ja einen Sitz verteidigen, also dann gut, ist es ja schon legitim, dass man jemanden aufstellt, wo vielleicht bis jetzt halt eben hat nicht können jemand bisherig sein. Es ist eine neue Kandidatur gewesen und jemand, der mit voller Kraft auf das Amt jetzt einen Wahlkampf macht, das ist ja schon absolut nachvollziehbar, oder?
Die Bürgerlichen sind auch angetreten, nicht nur als Verteidigung vom zweiten FDP-Sitz oder vom zweiten bürgerlichen Sitz, sie sind auch angetreten für Mehrheit im Parlament. Mhm. Das hat eine Zeit lang so ausgesehen, als würde das klappen. Aber jetzt ist es wieder, wenn auch noch hochdünn, wieder linksgrün. Mhm. Also wir haben jetzt einen sehr linksgrünen Stadtrat und immer noch die hochdünne Mehrheit im Parlament.
Ja. Also es ist ja noch nicht ganz das letzte Wort gesprochen, oder? Weil es gibt ja dort wegen der EVP, die halt ganz knapp die 5%-Hürde, die eben das Zürcher Wahlsystem vorschreibt, nicht geschafft hat, wird jetzt nachzählt. Es kann sein, dass sich da bei der Zusammensetzung noch etwas verändert, oder? Das
aber hoch.
Das ist auch auf die andere Seite hochdünn, oder? Mhm. Das ist die Situation. Also, es ist halt einfach so, es sind Proporzwahlen im Gemeinderat und innerhalb von der Stadt-Zürcher Bevölkerung ist halt einfach ein grosser Teil der Wählerschaft ist halt links eingestellt und wählt eben SP, Grüne, alternative Liste oder progressiv ein GLP, ein Mitte, weil diese Parteien sind im Vergleich mit ihrer Mutterpartei vom ganzen Land in der Stadt Zürich ja schon auch mehr auf der progressiveren Seite. Oder? Also es ist halt einfach so, in der Stadt Zürich ist das Wahlvolk eindeutig mehr links als im Schweizer Durchschnitt. Und auch eindeutig viel mehr links als im Deutschschweizer Durchschnitt.
Wenn wir jetzt noch einen Ausblick wagen, jetzt haben wir die Stadt Zürich. Mhm. Die Stadt Zürich ist ja auch also schon zusammen mit Winterthur, wo es ähnlich aussieht, matchentscheidend, wenn es um kantonale Vorlagen geht. Wir haben kantonale Wahlen, die als nächstes kommen. Mhm. Kann man daraus schliessen, dass es in diese Richtung geht? Oder kann man sagen, nein, der Kanton ist grundsätzlich schon eine andere Geschichte als die Stadt.
Ja, also der Kanton ist definitiv eine andere Geschichte als die Stadt Zürich. Und wenn man auch so ein bisschen die Landkarte von der Schweiz anschaut, oder die urbanen Zentren sind tatsächlich in den letzten Jahren mehr nach links gerückt, aber nicht die ganze Schweiz und auch nicht der ganze Kanton Zürich. Oder? Und der Kanton Zürich, der dann eben in einem Jahr wählt, ist dann eher so ein bisschen ein Gradmesser, auch für was dann ein halbes Jahr später auf der eidgenössischen Ebene wird passieren. Die Stadt Zürich ist wirklich isoliert zu betrachten als wirklich ein Linkszentrum von der Deutschschweiz, wo es vielleicht noch Bern und Basel gibt. In der Westschweiz sieht es anders aus, aber ableitend vom Stadtzürcher Ergebnis jetzt da etwas will ich sagen, über die Gesamtschweiz, das kann man nicht.
Gut, also lassen wir das hier stehen und schauen dann, was passiert. Wenn es dann um den Kanton und die nationalen Wahlen geht, vorerst ganz herzlich danken.
Genau, für
die Einschätzungen und Analysen zu den eidgenössischen Abstimmungen und den Wahlen von der Stadt Zürich mit der Politologin Sarah Bütikofer. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Wieder schauen miteinander.
Konkret ist Ihnen präsentiert worden von Reiswolf, Ihrem Spezialist für Akten- und Datenvernichtung, ob digital oder analog.